SRF 2 Kultur.
Für viele war er der Jahrhundertschauspieler schlechthin, Gustav Gründgens. Heute vor 50 Jahren ist er gestorben. Kaum ein Schauspieler war so wandelbar wie er, seine Spielweise außergewöhnlich, leichtfüßig, ironisch, von außerordentlicher Präsenz. Weltberühmt wurde er als Mephisto in Goethes Faust, als
ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Gustav Gründgens war aber viel mehr als nur der Mephisto. Neben klassischen Rollen brillierte er auch in Konversationsstücken, zeitgenössischen Dramen und Operetten.
Es ist doch nicht zu fassen. Es ist doch nicht zu schildern. Mein Gott, was ist denn nur mit mir geschehen? Ich weiß mich nicht zu lassen. Will ich denn ganz verwildern? Ich mag mir's gar nicht richtig eingestehen. Ich glaub's nicht, doch ich fühl's genau. Ich liebe meine eigene Frau. Es ist doch nicht zu schildern.
Musik Eduard Künecke, Text Gustav Gründgens. Es ist dieser Facettenreichtum von Gründgens, der auch Thomas Blubacher fasziniert. Er hat über den Künstler eine neue Biografie geschrieben.
Der vereint so ungewöhnlich vieles, die Berufe des Schauspielers, des Regisseurs, des Intendanten. Der hat keinen Unterschied gemacht zwischen E- und U-Kultur. Das heißt, er hat klassische Rollen genauso gespielt, wie er Operetten gespielt hat, Kabarett inszeniert hat, Filmrollen gedreht, Opernregie geführt hat. Und das Ganze, und das ist vielleicht das Wichtigste, über verschiedene Systeme hinweg, von der Weimarer Republik übers Dritte Reich bis in die Bundesrepublik der Nachkriegszeit. Das macht ihn zur spannenden Figur der Theater- und Zeitgeschichte.
Gustav Gründgens steht heute im Mittelpunkt bei uns, schillernde Figur deutscher Schauspielkunst im 20. Jahrhundert. Einer, der sich eingehend mit Gründgens auseinandergesetzt hat, ist der Theaterwissenschaftler und Regisseur Thomas Blubacher. Eva Pfirter hat sich mit ihm über den Jahrhundertschauspieler unterhalten.
Sie haben sich intensiv mit der Figur Gustav Gründgens auseinandergesetzt. Gründgens hat auch während der Nazizeit weitergespielt, er ist in Deutschland geblieben. Weshalb das?
Naja, man muss vor allem sagen, er hat seine Karriere natürlich im Wesentlichen in der Zeit der Weimarer Republik gemacht. Die verdankt er nicht den Nationalsozialisten, wohl aber, dass er eben nicht nur Schauspieler und Regisseur blieb, sondern Intendant wurde, 34, des Staatstheaters in Berlin. Da gingen lange Verhandlungen hin und her. Er selber hat es immer beschrieben, als es wäre auch eine Art von Verantwortungsgefühl gewesen, was ihn dazu gedrängt hätte, da etwas zu bewahren über diese Zeit hinweg. Nichtsdestotrotz war er mit Sicherheit ein Nutznießer dieses Regimes, indem er da Positionen bekam, Geld verdiente. Aber er hat das verantwortungsvoll benutzt und ich glaube menschlich sich integer verhalten in dieser Zeit.
Wie hat sich das denn später, also nach 1945, auf seine Karriere ausgewirkt?
Naja, ganz konkret ist er 1945 erstmal in einem NKWD-Lager von den Russen inhaftiert worden für 9 Monate, ist dann aber freigelassen worden und auch denazifiziert worden, wie das so schön hieß, weil tatsächlich viele, viele Verfolgte für ihn ausgesagt haben, unter anderem Ernst Busch, er verdanke Gründgens und nur Gründgens sein Leben. Und das heißt, durch diese Zeugnisse, dass er sich eben so menschlich anständig und integer verhalten hat, war dann seine Karriere in dem Sinne nicht gefährdet. Das heißt, er ist 47 wieder Intendant in Düsseldorf gewesen und konnte die sozusagen fortsetzen.
Jetzt ist seine Verkörperung des Mephisto von 1957 ja weltberühmt. Was ist aus heutiger Sicht das Außergewöhnliche an dieser Verkörperung?
Naja, das Besondere an der Inszenierung war zunächst mal, dass er mit dem Bühnenbildner Theo Otto zusammen ein Konzept entwickelt hat, das als Theater auf dem Theater zu spielen. Also man hat ein kleines Podium auf der großen Bühne aufgebaut und der Direktor des Vorspiels konnte sich dann Rauschebart umhängen und war der liebe Gott. Das waren szenische Lösungen, die bisher so nicht möglich waren. Aber dass das bis heute so berühmt ist, hat natürlich mit der Verfilmung zu tun, die eines der wenigen, nahezu eigentlich das einzige Dokument ist, wo man Gründgens in einer Bühnenrolle in Aktion sieht. Und dieser Mephisto ist einfach von unglaublicher Präsenz, von unglaublicher Faszination mit all den Brüchen, mit der sprachlichen Virtuosität, mit der körperlichen Virtuosität. Das ist einfach eine Darstellung, mit der er in die Theatergeschichte eingegangen ist und die bis heute fasziniert.
Spiegelt sich in diesem Mephisto auch ein bisschen der Weg von Gründgens selber?
Ach, das will man gerne so sehen. Und nicht umsonst hat Klaus Mann seinen Roman Mephisto genannt, seinen Roman, der im Exil entstand und in dem er ja Gründgens als gewissenlosen Opportunisten diffamiert, muss man fast schon sagen. Ein Schlüsselroman, auch wenn Klaus Mann das immer abgestritten hat. Aber man muss ganz deutlich sagen, auch wenn dieser Roman sicher den Nachruhm von Gründgens verlängert hat und uns eben Gründgens auch sozusagen als Klaus Mannscher Mephisto noch präsent ist, hat das eine mit dem anderen nicht viel zu tun. Und der wirkliche Gründgens, den muss man, glaube ich, ganz anders sehen. Und der war viel, viel faszinierender als diese Klaus Mannsche Romanfigur.
Jetzt ist es 50 Jahre her seit seinem Tod. Wie aktuell ist aus Ihrer Sicht Gründgens heute noch?
Ach, ich glaube, er ist eine spannende Figur, um sich mit ihm zu beschäftigen. Man kann ganz vieles lernen, auch über was Theater ist, was Theater nicht ist. Aber stilistisch, glaube ich, hat sich das Theater in diesen 50 Jahren sehr, sehr verändert. Und im Gegensatz zum Beispiel zu Fritz Kortner hat Gründgens keine, ich glaube, es darf man so sagen, keine wesentlichen Schüler hinterlassen, keine Zeit nach ihm wirklich stilistisch geprägt. Und vieles, was für Gründgens wichtig war, die Betonung des Handwerklichen oder auch das Fokussieren auf die Sprache, dieses Konzept der Werktreue, all diese Dinge sind heute weit, weit weg von dem, was die Bühnen bestimmt.
Thomas Blubacher über Gustav Gründgens. Seine Biografie über den vielseitigen und vielschichtigen Schauspieler ist beim Henschel Verlag erschienen.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Am Mikrofon ist Eva Pfierter. Der Berner Grafiker Stefan Bundi hat den Hauptpreis an der Plakattriennale in Sofia gewonnen. Ausgezeichnet wurde Bundis Plakat zur Verdi-Oper Rigoletto. Dieses hat er für das Theaterorchester Biel Solothurn geschaffen. Stefan Bundi wurde bereits 1989 und 2006 mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Seine Plakate sind in den wichtigsten internationalen Designsammlungen vertreten, unter anderem im Museum of Modern Art in New York und im Deutschen Plakatmuseum in Essen. An der Plakattriennale in Sofia waren Schweizer Grafiker mit insgesamt 13 nominierten Plakaten vertreten. Der britische Fernsehsender BBC will künftig mehr Geld für Kunst- und Kulturformate ausgeben. Insbesondere die Hochkulturberichterstattung solle gefördert werden. BBC plane deshalb eine Zusammenarbeit mit dem British Museum, dem National Theatre und der Tate Gallery. Unter anderem möchte BBC mehr Mittel in Live-Übertragungen von Konzert- und Theatervorstellungen und in Fernsehserien über Porträtmalerei investieren. In der afghanischen Hauptstadt Kabul startete am Wochenende das zweite Menschenrechtsfilmfestival. Zahlreiche Beiträge befassen sich dieses Jahr mit kontroversen Themen wie Gewalt, soziale Ungleichheit und Diskriminierung. Gezeigt werden Dokumentar-, Spiel- und Animationsfilme aus insgesamt 21 Ländern. Mehr als 30 Filme stammen aus Afghanistan selber. Festivaldirektor Malek Shafi bezeichnete den Anlass in Kabul als ein Symbol des Wiederauferstehens.
Der Schwerkraft ein Schnippchen schlagen, das konnte anscheinend Pierluigi Nervi, zumindest wenn man sich die Konferenzsäle und Ausstellungshallen, Brücken und Sportstadien anschaut, die der italienische Ingenieur gebaut hat. Nervis Gebäude sind immer extrem filigran und elegant. 87-jährig starb Pierluigi Nervi 1979 in Rom. Die ETH Zürich widmet dem italienischen Jahrhundertingenieur nun eine Ausstellung. Karin Salm hat sie besucht.
Pierluigi Nervis liebstes Baumaterial war der Beton. Weil der aber in den 40er Jahren rar und teuer war, entwickelte Nervi sein Ferrocemento. Lagen aus dünnen Drahtnetzen wurden mit einem Zementmörtel ummantelt. Aus diesen vorfabrizierten Ferrocemento-Elementen mauerten die Bauarbeiter dann das, was Nervi entworfen hatte. Zum Beispiel den Konferenzsaal der UNO in Paris, wo die Faltung der Betonwände eine großartige Raumwirkung erzeugt. Zum Beispiel den großen Sportpalast in Rom. Die Kuppel der großen Halle ruht auf kräftigen, y-förmigen Stützen. Auf der Dachhaut bilden dann geschwungene Rippen ein rautenförmiges Muster. Getrieben war Pierluigi Nervi aber von der Wirtschaftlichkeit, sagt der renommierte Schweizer Ingenieur Jürg Konzett am Telefon.
Auf der anderen Seite haben seine Bauten immer etwas, das jetzt über das rein wirtschaftlich Hervorgebrachte hinausgehen. Seine Bauten haben zum Teil ein großes Pathos, sie haben Extravaganzen. Er ist sehr frei im Spiel mit seinen Mitteln. Und das ist etwas ungeheuer Faszinierendes.
Ihr Konzept fasziniert, dass Pierluigi Nervi aus der Statik ein Spiel macht. Die gefalteten Betonwände im UNO-Gebäude in Paris sehen aus wie ein Akkordeon und erzeugen eine spannende Abfolge aus Licht und Schatten. Aber in erster Linie sichern diese Falten die Stabilität. So auch das auffällige Muster auf der eleganten Dachhaut auf dem Sportpalast in Rom.
Wenn man das genau betrachtet, gibt es keine Notwendigkeit, genau diesen Kurven zu folgen, aber es ist eine Form aus einem ingenieurmäßigen Rechnungsgang, die auf einmal benutzt wird, auch ein bisschen ein Ornament zu schaffen.
Jürg Konzett sieht Pierluigi Nervi als Teil einer südländischen Kultur, im Unterschied zu den Schweizer Ingenieuren wie Robert Meyer oder Heinz Isler. Meyer und Isler haben bautechnische Glanzleistungen vollbracht mit den schlanken, eleganten Brücken respektive den hauchdünnen Betonschalen, aber nie jene formale Kreativität und jenen emotionalen Ausdruck in die Bauten fließen lassen. Jürg Konzett vergleicht Pierluigi Nervi mit Santiago Calatrava, den spanischen Ingenieur und Architekten, der in der Schweiz unter anderem den Bahnhof Stadelhofen in Zürich mitgebaut hat.
Vor allem in den Anfängen kommt Calatrava aus einer sehr ähnlichen Tradition. Ich denke, Calatrava geht nachher in eine Richtung, wo er organische Analogien sucht, Wirbeltiere und solche Sachen. Während dem Nervi eigentlich immer bei den Ingenieurformen bleibt.
Pierluigis Werke eignen sich gut für eine Ausstellung. Zum einen sind sie für Fotografen ein gefundenes Fressen. So hat sich der italienische Fotograf Mario Guerrieri sich vom Licht- und Schattenspiel auf den Betonrippen faszinieren lassen. Und zum anderen sind da die imposanten Modelle.
Und Nervi hat die Modelle primär dazu benutzt, sich klar zu werden, ob seine Berechnungsmodelle korrekt sind. Natürlich hat das den Nebeneffekt, dass man auch die Konstruktion sehr deutlich vor sich sieht und manchmal beim Modellbau auch schon merkt, wie man es richtig aufstellen soll und wo es Probleme geben könnte. Aber die Forschung an Modellen in statischer Hinsicht ist ein zentraler Punkt im Werk Nervis.
12 Werke von Pierluigi Nervi sind an der ETH in Zürich nun ausgestellt und sie beweisen eindrücklich, dass Wirtschaftlichkeit nicht zu Monotonie und Fantasielosigkeit führen muss.
Die Ausstellung über Pierluigi Nervi ist noch bis zum 22. Oktober zu sehen an der ETH Zürich auf dem Hönkerberg. Italien unter Schock. Letzte Woche sind vor der Insel Lampedusa mindestens 200 Flüchtlinge ertrunken. Es ist die jüngste Tragödie im Flüchtlingsdrama, das sich schon seit Jahrzehnten auf dem Meer zwischen Afrika und Europa abspielt. Nach Schätzungen haben bereits 20.000 Menschen auf diese Weise ihr Leben verloren. Viele von ihnen stammen aus dem ostafrikanischen Land Eritrea. Was treibt so viele junge Eritreer in die risikoreiche Flucht? Der Beitrag von Antje Diekans.
Am Rande der eritreischen Hauptstadt Asmara erstreckt sich eine Armensiedlung. Ein paar Kinder spielen mit Stöcken und Steinen. Junge Männer sitzen auf einer Mauer und schauen ihnen zu. Die Frage nach einem Interview mit ihnen löst große Diskussionen aus. In Eritrea kann es gefährlich sein, seine Meinung zu sagen. Viele sind deswegen schon im Gefängnis gelandet. Die Organisation Reporter ohne Grenzen stuft Eritrea regelmäßig als das Land mit der geringsten Pressefreiheit weltweit ein. Nach langem Hin und Her erzählen die Freunde schließlich doch ein bisschen von sich. Daniel, 19 Jahre alt, ist Mechaniker und flickt Autos für einen geringen Lohn.
Eigentlich verdiene ich nicht genug, aber ich komme damit zurecht. Ich bin nicht arm, aber auch nicht reich.
Von der Welt außerhalb Eritreas hat er keine genaue Vorstellung. Daniel hat so wie all seine Freunde das Land nie verlassen. Das Internet nutzt er nicht, ausländische Zeitungen sind nicht zu bekommen.
Eritrea ist das, was ich kenne. Hier kann ich mich in meiner Sprache verständigen und hier bin ich zu Hause. Auch wenn nicht alles optimal ist, ich bin stolz auf mein Land.
Es bleibt offen, wie ernst er das meint oder wie viel Angst hinter solchen Aussagen steckt. Eritrea gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Der kleine Staat mit nur etwa 5 Millionen Einwohnern schottet sich rigoros ab. Die Regierung sieht sich nach langem Krieg immer noch vom Nachbarland Äthiopien bedroht. Alle jungen Frauen und Männer müssen einen Militärdienst ableisten, der sich lange Zeit hinziehen kann. Jedes Jahr versuchen Tausende, dem zu entkommen. Sie vertrauen ihr Leben Schlepperbanden an und flüchten in überfüllten Booten über das Meer. Auflehnung im Land gibt es kaum. Anfang des Jahres drangen allerdings Berichte über einen Putschversuch nach außen. Panzer sollen durch Asmara gerollt sein. Der Berater des Präsidenten, Yemane Gebreab, bestreitet diesen Vorfall nicht.
Es hat Schwierigkeiten gegeben. Wir haben wegen des Krieges diesen nationalen Dienst, der 18 Monate geht. Einige junge Menschen müssen ihn aber auch länger ableisten. Wir haben es über lange Zeit nicht geschafft, die Gehälter anzuheben. Um diese Dinge müssen wir uns kümmern. Und wir müssen besser mit unserer Bevölkerung kommunizieren.
Die Führung verspricht mehr Offenheit, doch bisher ist davon wenig zu sehen. Wer es in Eritrea zu etwas bringen will, muss nach den Regeln der regierenden Partei leben. So wie Salam Tekle Mariam. Die 27-Jährige schaffte nach dem Militärdienst den Sprung in die Schaltzentrale der Macht und gehört zu den wenigen, die Eritrea schon mal verlassen durften. Demnächst soll es vielleicht sogar nach Europa gehen, aber danach auf jeden Fall zurück. Davon, dass viele Gleichaltrige aus Eritrea fliehen, will Salam nichts wissen.
Hast du das gesehen? Ich weiß ja nicht. Gibt es dafür Beweise? Natürlich wollen viele Afrikaner gern im Ausland leben. Der Grund ist meist die schlechte wirtschaftliche Lage. Sie wollen gut verdienen, um ihren Familien in der Heimat zu helfen. Aber wir haben hier keine politische oder irgendeine andere Krise.
Die Reaktion der Regierung auf das Flüchtlingsdrama vor Lampedusa wird vermutlich sein, das Land weiter abschotten. Doch auch wenn Flucht noch schwieriger wird, werden verzweifelte Menschen einen Weg finden.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich heute mit der Zukunftslosigkeit Italiens, Eva Pfirter.
Ja, was ist nur aus Italien geworden? Dieser Ausruf ist Leitfaden einer ebenso pragmatischen wie originellen Betrachtung des Alltags im Italien nach 20 Jahren Silvio Berlusconi. Originell ist sie deshalb, weil der Rahmen der Betrachtung ein Nachtessen in bürgerlicher Runde ist. Diese Cena im Kreise von Freunden und Bekannten ist mitten aus dem Leben gegriffen. Denn in welchem Land wird beim Essen mehr diskutiert und debattiert als in Italien? Erzählt wird von einem Ehepaar. Er Möbeldesigner, sie Steuerfahnderin, das trotz guter Anstellung nur gerade so knapp über die Runden kommt. 12-stündige Arbeitstage seien die Regel, und die Kinderbetreuung müsse privat organisiert werden. Der italienische Staat helfe da kaum. Für die Ausbildung des Nachwuchses brauche es immense Zusatzinvestitionen, da die staatliche Bildung immer miserabler werde. Und ohne Bildung auf einer internationalen Schule und Auslandaufenthalt haben die Italienerinnen und Italiener der Zukunft kaum eine Chance, im Ausland Fuß zu fassen. Und genau das sei für immer mehr Menschen in Italien das erklärte Ziel. Vom einst so verführerischen Land Fellinis und Viscontis haben viele Italienerinnen und Italiener genug. Melancholie mache sich breit, auch an einem Nachtessen, bei dem das vielleicht weltbeste Essen auf dem Tisch steht. Italien, Land ohne Zukunft. Heute zu lesen im Feuilleton der FAZ.
Auch die Neue Zürcher Zeitung befasst sich mit einem Niedergang, mit demjenigen der Weltmacht USA.
Genau, auch Amerika sei nicht mehr, was es einmal war. Einst ein Land von Freiheit und Fortschritt, seien die USA heute politisch erschöpft und finanziell ausgelaugt. Die Haushaltskrise zeige es ganz deutlich. Mächtige Lobbys dominieren die amerikanische Politik und das Zwei-Parteien-System polarisiert bis zum Geht-nicht-mehr. Das Interessante an der NZZ-Analyse ist aber der historische Aspekt. Wie kam es überhaupt dazu, dass Amerika zum Weltpolizisten wurde? Europa selber habe diese Entwicklung vorangetrieben, lautet die klare Antwort. Der alte Kontinent habe immer wieder von den USA gerettet werden müssen und sei bisher nie bereit gewesen, die Rolle der Weltautorität selber einzunehmen. So war es während den beiden Weltkriegen, als der alte Kontinent in Hilflosigkeit versank, und so sei es auch heute wieder. Heute, wo es darum gehe, den Syrienkrieg möglichst rasch zu beenden. Europa zeige sich zwar bestürzt über den Kriegsverlauf, ein allfälliges Eingreifen überlasse es aber nur allzu gern anderen. Und so bleibe den USA nichts anderes übrig, als die Rolle des Weltpolizisten selber einzunehmen. Und das werde auch in Zukunft so bleiben. Trotz der Schwäche der USA werde sich Europa wohl damit begnügen, das Kränkeln Amerikas zu kommentieren, anstatt die Situation zum eigenen Vorteil auszunutzen und auf der Weltbühne wieder stärker aufzutreten. Wieder die transatlantische Amnesie, heute zu lesen im Feuilleton der NZZ.
Was wäre, wenn Darwin eine Frau gewesen wäre? Die Evolutionstheorie wäre wohl kaum anders ausgefallen, aber eine Frau hätte sich den Fragen der belebten Natur im 19. Jahrhundert anders genähert. Sie hätte anders geforscht, gelebt und geliebt. Wie? Das hat die US-Autorin Elizabeth Gilbert ausgemalt in ihrem neuen Roman »Das Wesen der Dinge und der Liebe«. Ein Buchtipp von Odette Frey.
Alma muss man einfach mögen. Alma ist die Heldin von Elizabeth Gilberts neuem Roman. Eine intelligente, starke Frau voller Leidenschaft, mit einem eigenen Kopf und einem guten Herz. Wir begleiten Alma von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod 82 Jahre später. Alma wächst in luxuriösen Verhältnissen auf einem schlossähnlichen Anwesen in der Nähe von Philadelphia. Ihr Vater ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der einen schwungvollen Handel mit exotischen Pflanzen betreibt. Und diese Pflanzen, die sind Almas Welt. Sie wecken ihre Neugier, ihre Entdeckerlust und ohne dass Alma ihr Elternhaus verlässt, lernt sie in den üppigen Gewächshäusern auf dem elterlichen Anwesen die ungeheure botanische Vielfalt der Welt kennen. Und doch sind es schließlich die Einheimischen und eher unscheinbaren Moose, denen sich Alma verschreibt. Mit Hilfe der Moose versucht Alma, das größte Rätsel zu lösen, das die Naturforscher zu jener Zeit umtreibt. Woher kommt die verschwenderische Vielfalt der Arten in der Natur? Wer überlebt im Kampf ums Dasein? Wer geht unter? Alma selber geht schließlich beinahe unter. Schuld ist die Liebe, die spät und unverhofft in ihr Leben tritt und sie bis in ihre wissenschaftlichen Theorien hinein aus der Bahn wirft. Als Frau Anfang 50 verlässt Alma nun doch ihr Elternhaus und sucht am anderen Ende der Welt zwischen Eingeborenen und Missionaren nach Antworten. Es geht um Sex, um Tod, um Mitgefühl, Nächstenliebe und um die Frage, was den Menschen eigentlich mit dem Rest der belebten Natur verbindet. Wo ist sozusagen das Bindeglied zwischen Mensch und Moos? Wie Charles Darwin findet Alma schließlich Antworten. Doch eine Lücke bleibt. Und diese Lücke, die wird schließlich zum zentralen Punkt ihres Lebens. Nach 700 Seiten nimmt man nur ungern Abschied von Alma. Ob Elizabeth Gilbert mit ihrer fiktionalen Heldin Alma das gelingen wird, was ihr mit ihrer eigenen Lebensgeschichte gelungen ist, nämlich den Stoff für einen erfolgreichen Hollywood-Film zu liefern, das bleibt abzuwarten. Klar ist, der Film Eat, Pray, Love, der vor 10 Jahren mit Julia Roberts in der Hauptrolle in die Kinos kam, war ein, ich sag's mal so, klassischer Mainstream-Frauenfilm zum Thema Selbstfindung. Alma, die findet zum Glück nicht nur sich selbst.
Das Wesen der Dinge und der Liebe ist im Verlag Bloomsbury Berlin erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Turbofolk. Klingt lustig, ist es aber nicht. Turbofolk ist der Soundtrack von Krieg, organisiertem Verbrechen und Nationalismus in Ex-Jugoslawien, insbesondere im Serbien der 1990er Jahre. Die Musik der Milosevic-Ära. Mariel Kreis.
Das musikalische Rezept von Turbofolk? Denkbar einfach. Eine traditionelle Melodie, elektronisch aufgemotzt mit Dance- oder Techno-Rhythmen. Die Musikvideos dazu? Voll von brachialer Erotik. Kaum bekleideten Frauen mit Silikonbrüsten und Diamanten. Die Männer? Machos mit teuren Uhren und schnellen Autos.
Volit ću te, mislim, u BGŠ, otkinut ću za mnom. Ameri su noći.
Und die Texte? Sie handeln von Liebe. Auch von der Liebe zum Heimatland, von serbischem Stolz, von teuren Konsumgütern, davon, was alles vorhanden ist, von heiler Welt. Und das in den 1990er Jahren, einer Zeit, in der die serbische Wirtschaft brach liegt, in der das Land abgeschnitten ist von der Außenwelt, mitten im Krieg. Einige Turbo-Volkvertreter verherrlichen auch das kriminelle Milieu. Eine davon, Zeca, die bekannteste und beliebteste Sängerin der Zeit. Sie heiratete einen Mafioso, der 2 Jahre später wegen Völkermordes angeklagt und noch vor der Verhandlung erschossen wird. Slobodan Milosevics Regierung unterstützt den Turbovolk und profitiert vom großen Erfolg. Seine Kanäle spielen die Songs rauf und runter. Denn solange die Stars singen und tanzen, wird Armut und Isolation der Regierung nicht zum Verhängnis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.